Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brew. Und heute sitzt mir gegenüber, wie meistens, Dennis Stratmann. Hey Dennis, vielen, vielen Dank, dass du heute Abend wieder akustisch an meiner Seite bist.
Ja, hi Tobi, ich grüße dich. Und wieso sagst du, wie meistens? So oft sitze ich dir ja gar nicht gegenüber. Vor allem sind wir ja auch bestimmt 400 Kilometer auseinander.
Ja, aber so im Podcast, meine ich. Wir sprechen ja schon relativ häufig miteinander.
Manchmal mehr, als mir lieb ist. Aber nein, alles gut. Nein, ich höre deine Stimme ja fast immer gerne.
Ja, das ist doch schön. Ey, wir haben den tiefsten Herbst. Es war jetzt hier echt schon so ein paar Tage richtig, richtig kalt. Ich habe gesehen, du warst im Schnee unterwegs, oder?
Ja, so richtig Tiefschnee war es noch nicht, aber wir waren am Wochenende mit ein paar Jungs, und das war echt eine große Gruppe, also waren wir 6 oder 8, im Ahrtal zum Biken. Und die meisten kennen das Ahrtal ja nur von Überflutung, Sodom und Gomorra. Und teilweise sieht es auch echt immer noch so aus. Das ist wirklich krass, wie wenig an vielen Stellen bisher passiert ist. Und das liegt wohl viel an behördlichem Kram und Versicherungssachen, die da nicht geregelt sind. Aber teilweise ist auch viel geschehen. Also ich sag mal, das Ahrtal ist natürlich aus menschlicher Sicht, also das Unglück da, eine absolute Katastrophe. Aber einige Orte hat das jetzt wirklich nach vorne gebracht, weil es war ja eine sehr in die Jahre gekommene, piefige Atmosphäre da. Also Gastro aus den 70ern, und da ist ewig nichts passiert und so. Und viele haben da jetzt schon wieder echt geile Sachen aufgebaut. Also echt große neue Hotels, also schön, auch modern, einfach auf dem aktuellen Stand wieder. Klar, daneben hast du dann die Ruinen. Aber ich glaube, das hat teilweise sogar wirklich ein bisschen was gebracht. Aber deswegen waren wir nicht da, wir waren zum Radfahren da, genau. Und die Tage vorher hat es geschneit, und im Ahrtal geht es ja schon auch recht weit hoch. Und oben hatte es noch ein bisschen Schnee und war auch zapfig und windig und so, aber war geil. Also wir hatten alle E-Bikes, haben alle die E-Bikes leer gefahren, hatten richtig viel Spaß, auch richtig viel Platten, weil da auch schroffes Gelände ist.
Ist schon steinig da, oder? Wir haben es ja leider noch nie geschafft, da hinzugehen, aber du hast ja schon oft davon gesprochen. Und hat schon so den einen oder anderen Stein rumliegen, oder?
Ja, da hat es schon den einen oder anderen Stein rumliegen. Und ich finde, das ist auch eine gute Region. Es gibt halt so zwei, drei Hotspots, da kannst du ein bisschen Trails ballern, also fährst immer denselben Berg hoch und wieder runter. Du kannst aber auch echt super geil Touren fahren. Also jetzt nicht unbedingt crazy Enduro-Touren, sondern einfach auch normales Touren, Biken. Also ist eine schöne Region, und von hier ist es ja auch nur eine Stunde weg. Und das lohnt sich. Und eine kleine Anekdote, die will ich gleich mal am Rande noch erzählen, weil ihr hattet ja im letzten Podcast mit dem Taxi über Trailbau gesprochen, und einer muss die ganze Kacke herbauen. Und wir haben da vor Ort die Trailbau-Crew getroffen, also die Locals quasi, die sich da verdient machen und echt teilweise coole Strecken bauen. Und dann kamen wir da mit 7 Leuten oder 8 Leuten, alle mit E-Bike-Panzern runter, und Dreck fliegt und irgendwie, also mir war es unheimlich unangenehm. Wir sind dann da stehen geblieben, wo die auch standen, weil man sagt ja dann Hallo und Tschüss und so. Und dann haben wir spontan gesagt, ey, wir gehen heute Abend Pizza essen hier unten. Ihr seid eingeladen. Kommt da auch.
Ach, geil.
Ja, und die haben sich auch voll gefreut, fanden sie mega die Idee, sind dann aber leider abends nicht gekommen, wir haben sie dann nochmal getroffen, und die wohnen alle nicht da direkt vor Ort, hatten alle keine Klamotten zum Umziehen dabei und haben gesagt, ey, nach dem Radfahren dann eine Stunde irgendwie im Dunkeln ausharren in den Radklamotten, bis dann die Pizzeria aufmacht, das ist denen dann zu heikel, aber es war einfach mal so eine Idee, wenn man irgendwo Locals trifft, dass man vielleicht nicht nur Hallo, Tschüss sagt, sondern, weiß ich nicht, also die zum Pizza einlädt oder einen Döner in die Hand drückt. Keine Ahnung. Also die haben sich echt mega gefreut, und du hast auch sofort gesehen, dass sich die Gesichtsminen ganz verändert haben von, boah, jetzt kommt da schon wieder so eine E-Biker-Horde und zerbombt uns die Anlieger, zu, jo, die sind ja cool drauf.
Ja, aber das ist echt eine mega gute Idee. Also ich meine, es ist ja eh immer so, ne? Es wäre halt schon cool, wenn man den ganzen Trailbauern da was zurückgeben kann. Bei uns hier, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, hängt ja so ein QR-Code mit einem PayPal-Account dahinter, und davon kaufen die Locals halt hier Baumaterialien oder neue Schippen oder sonst irgendwas. Das wird jetzt noch nicht so genutzt, wie es in meinen Augen genutzt werden könnte, aber trotzdem, es ist schon mal ein Anfang, ne?
Und woher weißt du, dass das nicht genutzt wird? Hast du da Einblick ins PayPal-Konto?
Also ich habe einfach nachgefragt.
Genau. Okay, ja. Spannend.
Wird nicht so viel genutzt, also, aber trotzdem, ich meine, das ist natürlich bei legalen Trails ein bisschen schwieriger, ne? Wenn dann da ein Konto hinterlegt ist mit Namen, dann findet man den relativ schnell. Aber was mich jetzt interessiert, weil du jetzt über dieses Ahrtal und naja, für manche Leute ist das halt eine komplette Katastrophe und andere haben halt diese Katastrophe genommen, um was Neues zu schaffen so. Und das sind ja wahrscheinlich so die Leute, die halt einfach vielleicht auch so ein bisschen moderner, so ein bisschen fortschrittlicher sind, ne? Ist für die das Thema Mountainbiken irgendwie interessant? Also, dass die sagen, ja okay, wir bauen jetzt hier irgendwie alles neu, wir bauen uns einen neuen Tourismuszweig auf und da ist Mountainbiken ein Teil davon?
Boah, das kann ich gar nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Dafür habe ich zu wenig mit Locals da gesprochen. Aber es ist ja immer so, dass eigentlich die Personengruppen, die aus irgendeinem Grund davon profitieren, also sei es jetzt Gastro, Hotelgewerbe, keine Ahnung, Pizzerien oder was auch immer, dass die eher dafür sind. Und alle anderen, die sich eingeschränkt fühlen, also Jäger, Wanderer, Naturschützer, eher dagegen sind. Und das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube schon, dass so eine Region wie das Ahrtal, wo viel kaputt gegangen ist, natürlich profitieren würde, wenn man da großflächig so ein Trailcenter oder so anlegen würde. Aber boah, eher von dem Gedanken bin ich so weit weg. Ich bin ja auch hier in Wuppertal in so einem kleinen Gremium. Ich war neulich im Ruhrgebiet beim Ruhrtourismus auf so einem MTB-Kongress, will ich es mal nennen, wo die ganzen örtlichen Vereine auch waren und vom RVR, das ist so die Verwaltung für die ganzen Halden, und halt vom Ruhrtourismus Leute und die tauschen sich da regelmäßig aus. Ich war da jetzt, weiß nicht, 2 Jahre nicht, jetzt war ich mal wieder da. Und wenn du dann mitkriegst, wie viele da mitreden in diesen Genehmigungsverfahren und was da alles beachtet werden muss aus behördlicher, bürokratischer Sicht, aus Sicherheitsbedenken etc. pp., ich habe fast die Hoffnung aufgegeben, dass es hier mal so richtig geile, große, flächendeckende Trailcenter geben wird.
Ja, wobei man sagen muss, also so schwer ist es halt tatsächlich gar nicht. Ich hatte heute erst gerade ein Meeting mit dem Landratsamt hier in Lichtenfels bei uns, bei den Trails. Und die haben halt, also es ist am Ende, wenn du natürlich mit allen Leuten da reden musst und jedem gehört ein Stückchen Land und so, dann wird es halt richtig schwierig. Aber wenn man sich auf so ein paar Regionen da konzentriert, die vielleicht sogar noch Staatswald sind oder so. Das war zum Beispiel hier das Konzept, die haben halt einfach gesagt, wir haben Staatsforst gesprochen und haben gesagt, okay, wo können wir was machen? Das Landratsamt hat über diesen, hat halt diese Sicherungspflicht da übernommen, ne? Das ist nämlich gar nicht so ein großes Thema, wie man immer denkt, weil die sowas eh für die ganzen Wanderwege und für Sportplätze und so haben. Also, wenn man will, und man so ein bisschen dahinter ist, dann geht das tatsächlich. Und bei uns ist es wirklich der beste Beweis, dass man das doch hinkriegt. Und die Dame vom Landratsamt, mit der ich heute gesprochen habe, die meinte auch so, naja, also sie spricht mittlerweile mit ganz vielen anderen Regionen, die rufen sie an und sie erklärt, wie sie das gemacht haben, weil am Ende ist es gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Aber irgendwie hat man immer so das Gefühl, ne?
Ja, also je nachdem, mit wem du sprichst, aber grundsätzlich gebe ich dir auch recht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, aber der Wille muss halt bei so vielen Playern vorhanden sein. Ne? Viele denken ja immer nur, ja, also wenn der Eigentümer sagt, geht, dann geht's. Und so ist das vielleicht in Kanada oder Amerika, aber nicht hier in diesen engen besiedelten Gebieten. Da gibt's, also wenn der Eigentümer sagt, geht, dann kommt unsere Landschaftsschutzbehörde und dann kommt die Gemeinde und dann kommt der Jägerverband, dann kommt der Naturschützerverband, dann kommen die Anwohner. Also es sind so viele, die da natürlich auch berechtigterweise, muss man auch sagen, Einspruch einheben können. Und das macht die Sache einfach total schwer.
Ja. Ja, aber wie gesagt,
unsere. Aber schön, dass es bei euch so klappt.
Ja, und ey, wirklich. Und ich meine, ich kann jetzt noch nicht sagen, was da entsteht, aber das baut sich auf alle Fälle noch weiter aus. Die haben super Ideen, auch drumherum, auch für Leute, die kommen. Also das wird sich noch hier bei uns deutlich weiterentwickeln. Und das ist krass, das hätte man vor, ich sag mal so, vor 5 Jahren wahrscheinlich, hätte man das gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass das irgendwann mal hier passiert. Also von daher dranbleiben, irgendwann passiert's. Und das ist echt cool. Ich habe ja schon gesagt, jetzt ist hier so richtig der Herbst reingezogen und es waren jetzt echt so ein paar Tage so richtig ekliges Wetter. Ist natürlich perfekt, um irgendwie so Videos zu gucken, um Netflix zu schauen. Ne? Oder um einfach mal wieder in diese alten Bike-Filme reinzuschauen. Ich habe hier ein paar Freunde, mit denen ich immer unterwegs bin und dann habe ich so mal gesagt, so hier, ja, weißt du, hier, einer meiner Lieblingsfahrer ist immer noch so Wade Simmons und dann kam ein klassisches, wer? Und dann habe ich so gemerkt, Okay, krass, die kennen die gar nicht, ne? Also die nee. Leute, die so ein bisschen später zum Radfahren gekommen sind wie wir, die kennen die gar nicht. Also habe ich gedacht, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. Ja, ihr kommt jetzt alle zu mir und wir gucken uns hier einfach mal einen ganzen Abend Filme an. Und dann habe ich da mal
was. Dann hast du deinen VHS-Rekorder aus dem Keller geholt?
Richtig, genau. Ich habe da mal was kuratiert und, ja. Und dann teilweise habe ich so das Video angemacht, also im Vorfeld, als ich mir so angeguckt habe und habe so gemerkt, ach krass, also GoPro hat uns schon auch gut getan. So, weil teilweise ist dieses Material ja so scheiße und da sprechen wir halt wirklich über so Filme wie, also da haben die mit 16 mm gefilmt oder sonst irgendwas, aber so diese Helmkamerafahrten und so, ne, ey, das ist ja so grottenschlecht, aber ich habe dann echt ein paar Filme gefunden, die ich da zeigen konnte und ich habe so eine schöne Mischung gemacht, also erst einen richtig schönen Downhill-Film und zwar The Tipping Point, ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Mhm. Mhm, ja, ich glaube schon.
Dann sind wir rübergegangen in Seasons, also quasi der letzte Teil dieser Collective-Serie.
Ah, der ist ja immer noch gut.
Und dann haben wir Where the Trails End geschaut. Mhm. Also quasi einmal vom Downhill zum Freeride zum Big Mountain Riding. Und das war echt richtig, richtig cool und hat mir unfassbar Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich gucke mir ja schon viele Videos an, ne? Und ich habe Tipping Point angemacht und da gibt's diese Szenen, wo die bei Matti Läikkönen in Finnland unterwegs sind. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe mir gedacht, ey, warum habe ich jetzt so Bock auf Radfahren? Das ist so krass, dass diese Filme, teilweise auch dieser Riding-Style von den Leuten, der macht mir so unfassbar Bock zum Radfahren. Und das habe ich mittlerweile bei relativ wenig Videos. Geht dir das genauso?
Nee, also ich habe...
gut, dass wir drüber gesprochen haben. Nächstes Thema.
Ich kann mir irgendwas angucken und habe direkt Bock auf Radfahren. Also vor allem bei schlechtem Wetter. Weißt du, guckst raus, es regnet, es ist kalt. Oh, eigentlich so richtiges Kackwetter und denkst, boah, nee, kein Bock. Und dann guckst du irgendwie ins Netz und siehst ein paar Videos wie coole Dudes oder Dudettes durch den Matsch fräsen und voll ihren Spaß haben, Regenjacke schon klatschnass, aber die haben richtig Laune. Und in dem Moment denke ich, ja, genau, raus, auf geht's. Also das dauert bei mir 20 Sekunden, dann kriege ich sofort Lust.
Ja. Okay. Ja, also ich habe das, bei manchen Sachen denke ich auch so, wow, super geil. Aber bei manchmal ist mir das einfach viel zu viel Getrickse und so Zeugs. Ich finde es dann beeindruckend, das zu sehen, aber das macht bei mir nicht so einen Bock. Aber wenn ich so.
Ach so, Leute, meinst du das, ja?
Ja, genau. Also das.
Ja, wenn ich mir jetzt ein Rampage-Video angucke, dann will ich auch nicht sofort Radfahren gehen, weil das bringe ich nicht mehr mit mir in Verbindung, weißt du?
Ja, genau. Und ich finde aber, das ist halt bei ganz, ganz vielen Videos mittlerweile so, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, mich da drin zu sehen.
Ja, verstehe.
Ne? Und deshalb, ich muss immer irgendwie so, also damit es richtig Bock macht, muss ich halt echt so denken, boah, geil, genau das könnte ich jetzt auch. 17 Mal langsamer, aber trotzdem, dann habe ich so richtig Bock. Aber hast du so 3 Schnellschüsse, wo du sagen willst, geile Videos, auf alle Fälle diesen Winter, Sehempfehlung?
Mountainbike-Videos meinst du jetzt natürlich,
ja,
ne? Also,
ja, es wäre gut, ja. Ja. Ja, kennst du American Beauty?
Genau. Ich muss an das erste Mountainbike-Video denken, was ich überhaupt mal gesehen habe. Das war Chainsmoke. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, habe ich auch.
Also voll gut, finde ich nach wie vor super. Dann finde ich auch, ich weiß nicht, wie es heißt, es gibt so eine, das ist auch schon was älter, so eine Zusammenfassung über die Rampage eigentlich, fast so ein Dokumentarfilm. Mhm. Und da, wer den geguckt hat, der weiß auch, wer Wade Simmons ist, weil Wade Simmons die erste Rampage gewonnen hat, die überhaupt war.
Ja.
Ja, das ist Winner Number One. So, und du hast gesagt, 3 Filme, boah, keine Ahnung, der dritte, also es gab schon echt ein paar gute. Also Seasons hätte ich jetzt wahrscheinlich auch genannt, den fand ich einfach, das war damals filmtechnisch so weit vorne, wie sich da halt die Saisons halt so gewechselt haben im Bild, also die Jahreszeiten, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja.
Ja, sagen wir die 3, ja.
Ach so, ne, du meinst aber nicht Seasons, du meinst diesen, der war so ein bisschen Kunst, ne, wo ein Bild.
Ja, voll.
Ja, das war nicht Seasons, nee. Der hieß anders.
Okay, das recherchieren wir.
Genau.
Aber du weißt ja, ich meine, wo du so einen Typ durch den Trail fahren siehst und eine Sekunde später fängt es an zu schneien.
Genau.
So, ja, mega, mega. Also, oh, wie hießen der dann? Egal, finden wir ja, was. Ja,
hab ich tatsächlich jetzt auch reingeschaut. Habe ich auch zu Hause, aber mir fällt jetzt auch der Name nicht ein. Aber genau, ja, der ist auch geil. Der ist auch geil, ja. Der war auf alle Fälle richtig weit vorne mit dem filmerischen. Ja, Seasons ist ja der, also es gab ja diese The Collective-Serie, angefangen mit The Collective, dann Rome und dann Seasons. Und das startet mit Steve Pete bei sich zu Hause, wie der so in seinem Wintergarten rumfährt. Und da sind halt einfach auch ganz viele coole Leute irgendwie dabei. Das macht richtig Bock, dass so Bock.
Das ist, wo der Steve Pete allen erklärt, warum die Engländer so gut sind.
That's why we're tougher than those guys.
Yes, exactly.
Genau.
Ja.
Genau, der Film. Ja, also der ist wirklich cool. Und da muss man ja auch sagen, dass die Leute, die den gemacht haben, das ist ja mittlerweile Until Films, ne?
Ja.
Also das heißt, die machen immer ja noch, finde ich, so richtig geiles Zeug. Mit diesen ganzen Shimano-Videos und so. Also die haben sich da echt, weiterentwickelt und auch so ein Hype geprägt, finde ich. Weil bis dahin war ja alles so voll auf die Fresse, immer nur Action, 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 so New World Disorder. Und ich weiß noch, es gab so ein Interview mit Derek Westerlund oder so, also der Macher hinter New World Disorder, der gesagt hat, ja, ich habe überhaupt gar keine Angst vor diesen The Collective-Leuten. Die haben gar nicht das Budget von uns und die können das gar nicht, weil die nicht das Geld haben. Und dann hat man so gemerkt, ja, okay, du brauchst gar nicht unbedingt das Geld, sondern du brauchst vor allen Dingen die Passion und die Ideen. Und ich finde, das ist was sich halt komplett durchgesetzt hat. Ich meine, mittlerweile, um ein geiles Video zu machen, brauchst du ja wirklich kaum noch Kamera-Equipment, das teuer ist. Also vor allem im Vergleich zu früher. Und mittlerweile geht es darum, wie erzählst du eine Geschichte, wie kreativ bist du und so. Und ich finde, das ist sowas, was die wirklich so geprägt haben.
Ja, ist richtig. Aber ich sag mal, Equipment kann auch nicht schaden. Also wenn man sich so richtig gute Mountainbike-Videos anguckt, wie sie dann auch gemacht wurden, das ist dann doch selten mit der GoPro und dem Handy, ne?
Ja, ja, selten. Aber tatsächlich, um jetzt einen Film zu machen, kannst du schon irgendwie mit einer guten Sony arbeiten und brauchst keine 100.000 Euro Kamera mehr. Ne?
Ja.
Und du brauchst auch keine Filme mehr, die dann irgendwie der Meter 100 Euro kosten und so.
Ja, also ist immer die Frage, was will man? Ne? Irgendeinen kleinen Clip schnell, der cool kommt, oder wirklich einen Film? Also ich denke, wenn du einen richtigen Film machst, dann kommst du um so, ich weiß nicht, Cablecam und Drohnen und so ein Zeug, kommst du nicht drum rum. Ne? Also das ist schon mega aufwendig, glaube ich.
Naja, ja, definitiv. Ja,
also nee, glaube ich nicht nur, weiß ich.
Aber das ist auf alle Fälle für diesen Winter definitiv mal eine Empfehlung. Ey, holt euch nochmal die alten Filme raus und guckt da nochmal rein. Das ist schon immer noch cool. Also zumindest mir macht es immer noch richtig Spaß. Und schnappt euch auch ein paar Jüngere, zeigt denen das mal. Weil die Jungs, die jetzt bei mir waren, die waren auf alle Fälle gehypt danach.
Also ja, voll. Kennst du noch diese Loose-Filme? Ich glaube, zwei gab es davon. Von dem Deutschen, Sebastian Heiner hieß der. Das war so die deutsche Rennserie, die waren auch richtig gut gemacht. Und der hat es ja auch nur so nebenher gemacht zu seinem Studium. Und der hat damals auf dem Niveau gefilmt, wie eigentlich die großen Film-Companies auch waren, bis auf dass er halt die Locals vor Ort gefilmt hat. Und da haben wir jetzt auch am Wochenende drüber gesprochen, ob jemand den Film noch irgendwo findet, weil im Netz findet man den leider nicht mehr. Den würde ich auch gerne nochmal sehen. Richtig gut. So deutsches Downhill Racing in den frühen 2000er Jahren oder 2010er Jahren. Richtig gut.
Ja, das ist schon cool. Ich meine, das ist auch das Schöne an The Tipping Point. Ich meine, der Clay Porter, der ja jetzt mittlerweile macht er ja den Film, der jetzt gerade rauskommt, hier Dead Grip 2, hat der Clay Porter gemacht, ne? Und der hat ja auch The Tipping Point und Between the Tape gemacht. Und das heißt, das waren so seine Anfänge. Und der hatte halt damals noch so einen geilen Style zu filmen. Der hat den einfach wirklich von unten in die Nase gefilmt, ne? Also bei jedem Interview, da füllt das Gesicht wirklich den kompletten Frame aus. Und du denkst so, wow, ach, so sieht der aus. Und da hat man auch genau gesehen, wenn Greg Minner am Abend vorher gesoffen hat. Und die Geschichte besagt ja, dass Clay Porter diese Filme eigentlich nur gemacht hat, damit er selber immer den O-Ton sprechen kann und seine Stimme da hören kann. Aber das weiß ich natürlich nicht.
Deswegen machen wir auch den Podcast.
Deshalb machen wir auch den Podcast, genau.
Ja.
Und wir wissen ja, wie viel ich mir diesen Podcast hier anhöre, weil ich es liebe, meine Stimme zu hören. Genau.
Exakt.
Ja. Aber ich war auch
Ich wollte neulich mit jemandem podcasten, also der hat mir auch nicht abgesagt oder so, wir machen das noch. Ich sage jetzt aber nicht wer, der war auch schon häufiger in anderen Podcasts und er sagt, er hat sich noch nie in seinem Leben einen Podcast angehört. Und ich sag, wie? Du bist in Podcasts als Gast, aber hast dir noch nie einen angehört? Ja, genau. Ist auch skurril, oder?
Also gar keinen.
Vielleicht liegt's in der Stimme.
Noch gar keinen? Nee, gar keinen. Von sich? Ach, krass.
Also von sich sowieso nicht, aber er sagt auch so, er hört keine Podcasts. Also das hat ihn noch nicht, dieses Format hat ihn noch nicht gefesselt.
Ja, es ist krass, ja. Ne?
Ja. Es gibt alles, ja.
So sind da alle anders, aber ja. Ich bin tatsächlich auch das letzte Mal, nachdem ich da mit Taxi den Podcast gemacht habe und er so viel von seinen Hometrades erzählt hat, vom Entblättern, da bin ich dann auch losgezogen.
Entblättert er sich auf seine Hometrails?
Der entblättert sich auf seine Hometrails. Ja, das ist so ein King von ihm. Ja, wusstest du nicht?
Nee, also jeder hat ja so einen Fetisch, aber auf den Hometrails entblättern...
Ja, es ist normal. Man denkt auch immer so, es muss in den Zeitungen stehen, ne? Aber gut, in Haiger, da ist alles normal.
Ja, ja. Stimmt.
Nein, er hat irgendwie ja von seinem Akku-Laubbläser da gesprochen und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, haben wir jetzt nicht. Ich bin dann losgezogen mit so einem Laubbesen, ja, mit so einem aufgefächerten und habe da unsere Trails alle sauber gemacht. Und alter Falter, war ich danach platt. Heieiei. Also das, ich hatte noch 3 Tage später aber sowas von Muskelkater im Rücken. Da habe ich gedacht, Alter, das ist, müsste man auch mal wieder mehr machen. Aber es war wirklich perfekt, weil jetzt sind die Trails auf Mega-Niveau gerade. Die Jungs haben da echt nochmal viel dran rumgearbeitet und nochmal verbessert. Also aktuell macht es so Spaß, hier zu fahren. Ist ja wieder ein bisschen wärmer geworden. Hometrails machen echt, sind echt gerade richtig, richtig gut.
Ja, vor allem, wenn das Laub weg ist.
Ja, ja, genau.
Wir haben neulich, da waren auch mit einem größeren Grüppchen unterwegs, haben wir hier im Wald einen Sprung gefunden, hatten irgendwelche Freaks da reingebaut. Das Ding war so massiv, also es war ein Step-Up. Du bist da einen Berg runtergefahren, da wärst du, weiß nicht, 60, 70 km/h durch so eine Senke. Und dann kam ein Absprung, der war wirklich senkrecht hoch. Also da haben die bestimmt 10 Kubikmeter Erde bewegt, um diesen Absprung in den Berg zu zimmern. Und dann bist du quasi über einen kompletten Forstweg rübergesprungen auf so ein Plateau, was sie auch richtig fachmännisch gebaut haben, mit Balken und allem drum und dran. Höhenunterschied locker 2 Meter in die Höhe oder so. Und ist natürlich klar, dass irgendein Großmaul dabei ist, sagt, ja, das kann man ja springen, ne? Aber da liegt jetzt einfach zu viel Laub in der Anfahrt, weil die hatte so eine leichte Rechtskurve, die Anfahrt, ne? Ja. Und wir alle so, ey, das machen wir dir weg.
Kein Problem.
Dann fingen da ganz viele Leute an, das Laub wegzumachen. Aber er hat dann noch, bevor wir fertig waren, ist er zurückgerudert. Hat gesagt, ja, nee, das macht er doch nicht und so. Das war echt heftig, das Ding. Da müssen wir nochmal hin, wenn es trocken ist. Also du bist ja auch so ein Springer. dir zeige ich das mal.
Ja, auf alle Fälle. Ja, ey, wir haben hier, wenn man hier so ein Dorf weiterfährt, Coburg oder eine Stadt weiter. Ich glaube, es kommt hier besser an, wenn ich das so sage. Da gibt es halt auch so viele Trails, ne? Die haben da so viel reingebaut. Und die haben aber auf jeden Trail so eine Mission reingebaut, wo du einfach stirbst, wenn das nicht funktioniert, ne? Und ich denke mir auch immer so, gut. Oh Mann, was soll das? Und der Typ, der das baut, der springt es auch nur irgendwie einmal maximal und merkt dann, ah ja, ist vielleicht doch gar nicht so gut. Aber wirklich auf jedem Trail. Und teilweise sind die auch nicht groß und nicht cool, aber unfassbar gefährlich. Also wenn du wirklich
das ist
so,
gut.
Ja, genau. Wenn du über so ein Loch drüber springen musst und einfach so in so Bäume rein, wo du weißt, wenn jetzt hier irgendwie so ein bisschen was schief läuft, dann sind einfach die Konsequenzen krass. Und das ist hier so, ja, das, und der hat auch, da muss ich dir auch mal ein Bild schicken, der hat so einen krassen Sender gebaut. Alter. Das Ding ist echt so. Da, ich weiß gar nicht, ob ich dir davon sogar schon mal ein Bild geschickt habe und du hast gesagt, du kommst vorbei oder so. Also das Ding ist super massiv. Aber es ist auch eher einmal drüber gesprungen und that's it, that's all.
Ja.
Ja.
Okay, ja. Genug zum Springen, Tobi. Genau. Oder wolltest du noch einen abspringen lassen?
Nee,
hast du
noch
ein Sprungthema?
Nee, nichts mehr.
Ich wollte zu was Ernstem kommen.
Okay, hau raus.
ich habe das Gefühl, ich stelle jetzt eine These auf, ne? Und du musst jetzt sagen ja oder nein und kannst aber auch noch mehr dazu sagen. Durch dieses E-Biken, also ich bin ja mittlerweile auch Freund davon, aber insgesamt durch dieses E-Biken wird dieser Sport sehr enterotisiert. Und das meine ich jetzt gar nicht durch die Leute, die drauf sitzen, sondern
erkläre.
E-Bikes sind einfach nicht mehr sind keine, wie soll ich sagen, keine begehrenswerten Fahrzeuge mehr und sie werden auch nicht getuned. Also wenn du überlegst, früher, da hast du dir, also wer so richtig tief drin war im Thema, der hat sich einen geilen Rahmen gekauft, dann hat er sich geiler Laufräder gekauft, einen schönen, weiß nicht, Carbonlenker, den Vorbau, den er will, den passenden Sattel irgendwie und hat sich dann so ein Schmuckstück aufgebaut. Und heute kauft man sich ein E-Bike und fährt das. Und relativ egal, was so Teile dran sind, weil es fährt ja erstmal. So, das ist ein bisschen was dran, oder?
Ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube aber, das liegt weniger am E-Biken, sondern mehr am Leasing. Und ich finde das aber für mich überhaupt nicht. Also wenn du so meine E-Bikes anschaust, also sowohl hier das Pathride, also das leichte E-Bike, wie auch jetzt das neue E-Ride, also das mit dem vollen Motor, das ist getuned bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt natürlich nicht Motor, sondern ich habe die Beast-Laufräder drauf, also super super leichte, super stabile Carbon-Sachen. Ich habe Beast-Lenker, eine andere Gabel, alles Mögliche. Also ich baue das komplett um. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich auch finde, dass das Rad, was ich fahre, das E-Bike, das ist so schön. Also das kann ich dann wirklich nicht nachvollziehen, was du damit meinst. Ich weiß, was du...
Also uns beide würde ich da jetzt auch mal ausnehmen, weil wir sind ja komplett durchgepeitschte Vollnerds, die auch noch Zugang zu gutem Material haben, ohne Zweifel. Aber wenn ich mich jetzt so in meinem Freundeskreis umgucke, da fahren jetzt sehr viele E-Bikes und einfach so out of the carton mit, und da sind teilweise Sachen dran, Teile dran, die hätten die früher nicht angeguckt. Die hätten die im Laden liegen lassen. Und auf dem E-Bike ist das irgendwie scheißegal.
Ja,
und klar hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man nicht den riesen Performance-Gewinn hat, wenn man jetzt da irgendwas umbaut. Vielleicht ein Haltbarkeitsgewinn, aber ein Gewichtsoptimierung macht ja beim E-Bike nicht so ein Riesenthema. Und ich habe einfach so das Gefühl, dass den Leuten das so ein bisschen Latte geworden ist. Hauptsache, Ding fährt erstmal.
Ja, also ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass du auch ja kein E-Bike-Rahmen so richtig kaufen kannst, weil ja der Hersteller, also ja. Du musst ja gucken, welche Teile zu dem erlaubt sind, auf deinem E-Bike zu fahren. Und deshalb, ich weiß gar nicht, ob es E-Bike-Rahmen einzeln zu kaufen gibt. Ich glaube nicht, oder?
Nee, gibt's nicht. Nee, ich glaube, genau. Das ist ein Gesetz sogar, was das verbietet. Das muss komplett so fertig sein.
Und dann bekommst du ja quasi ein fertiges Rad. Und ich glaube, das ist schon mal der große Unterschied. Beim Mountainbiken kaufst du dir ja selten dann das komplette Rad und fängst dann an umzubauen, sondern du kaufst dir einen Rahmen, fängst an, deine Gabel reinzustecken, Laufräder dazu zu kaufen und. Du customizest dir das so ein bisschen. Und beim E-Biken denkst du dir vielleicht auch erstmal so, ja gut, da sind jetzt Laufräder drin, dann fahre ich die jetzt mal. Aber ja, genau. Ich habe mich so umgehört und es wird immer mehr tatsächlich.
Ja, dann bin ich froh.
Ja, also ich habe auch hier mit Rico gesprochen vom EMTB-Magazin und da haben wir wirklich genau über dieses Thema gesprochen, wie das so ist, weil das natürlich auch, muss man ja sagen, für einen Händler ein bisschen doof ist, das ist aber auch für die ganzen Teileverkäufer ist es natürlich ein bisschen doof, weil das, was aktuell sehr, sehr viel verkauft wird, sind E-Bikes und wenn die E-Bikes nicht mehr mit irgendwelchen kleinen Marken getuned werden, wie jetzt ein Beast oder ein Raceface oder whatever, dann ist es für die natürlich richtig scheiße, dass denen so richtig was wegbricht. Und er meinte aber, nee, das kommt jetzt so langsam, dass die Leute auch anfangen, ihre E-Bikes richtig schön aufzubauen. Muss man aber sagen, mittlerweile gibt es ja auch einfach schöne E-Bikes. Das war vor, ich würde sagen, 3 Jahren. Ja.
Ja. Ja, aber trotzdem, früher hast du irgendwie ein Rad aus dem Karton gezogen und dann hast du gedacht, ah ja gut, der Lenker, der ist jetzt so eine billige Eigenmarke, will ich nicht und vielleicht mache ich noch eine andere Bremse drauf. Und ja, ich finde, bei E-Bikes passiert das nicht, weil ja, da ist halt ein billiger Lenker drauf, egal. Aber aber ist ja gut, wenn du da einen anderen Trend siehst. Ich fände es auch schade, wenn das so reine Nutzfahrzeuge werden und keine Kinder der Liebe mehr.
Ja, definitiv. Also ich gebe dir
das Auge recht. Fährt mit, sage ich immer. Das Auge fährt mit.
Definitiv. Ja. Und es gibt ja jetzt schöne E-Bikes. Also warum sollte man die auch nicht richtig schön aufbauen? Und ich muss sagen, wenn ich mein Rad ansehe, finde ich das immer richtig geil. Und auch deine Räder sind ja super schön. Also du gibst ja sogar vielleicht noch mal mehr Mühe, indem du ja sogar das Artwork und so noch mal veränderst.
Also, ja, ich habe aktuell gerade mein E-Bike nämlich komplett zerlegt und ist bei meinem guten Freund Lars, der das lackiert. Mhm. Kannst du gespannt sein, mein Freund. Und das ist auch so ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Wenn du mal ein bisschen satt bist, dein Rad zu sehen, weil dir die Farbe nicht mehr gefällt oder es komplett vermackt ist, ey, strip das und gib's zum Lackierer. Das fühlt sich wie ein neues Fahrrad an danach. Also sieht so aus und es fühlt sich auch so an. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als ein Rad einmal komplett zu zerlegen, weil das musste ja. Und dann kriegst du es frisch lackiert wieder, dann spendierst du sowieso einen Satz neue Züge, bei der Gelegenheit vielleicht noch frische Reifen und dann hast du da faktisch ein neues Rad stehen. Das ist echt, das ist so Wellness fürs Fahrrad, unfassbar.
Ja, aber das ist wirklich gut.
Ja, und wenn der Lars jetzt noch für andere lackieren würde, dann würde ich jetzt noch Werbung für den machen, aber der will nicht mehr.
Der macht halt nur für dich, ne?
Ja, aber für so ganz wenige macht er es noch, aber eigentlich hat er keine Lust mehr drauf. Er sagt, das ist immer so stressig und er macht sich da kaputt und er schmeißt da so viel Talent weg, das ist schade. Vielleicht überrede ich ihn noch und dann lade ich den mal hier in den Podcast und dann bringe ich den groß raus.
Das wäre doch was. Aber wenn du jetzt sagst, hey, fangt mal an, irgendwie eure Räder wieder schön aufzubauen. Was wäre so denn das erste Ding, wo du sagen würdest, du packst ein E-Bike aus und das Erste, was du verändern würdest?
Ja, kommt natürlich drauf an, aber ich habe es eben schon angesprochen, aber auf den meisten Rädern, die ich so sehe, da sind oft günstige Lenker drauf, einfach so billige Stangenware und oft auch günstige Vorbauten. Ja. So, das würde ich, glaube ich, als Erstes ändern, ganz oft natürlich auch die Reifen, aber das sind persönliche Sachen. Und ich würde mir schon mal auch gar keins kaufen, wo die Züge durch einen Steuersatz gelegt werden. Da kriege ich ja die Krise, wenn ich das sehe.
Was ich, glaube ich, ändern würde tatsächlich, ist, ich würde mir eine Bremse draufbauen mit einer größeren Scheibe. Weil das
ja,
kommt
schöne standfeste Bremse, ja.
Genau, das kommt relativ selten, dass da wirklich so eine 220er Scheibe drauf ist oder so. Und THP zum Beispiel hat ja 220 und das macht echt einfach nochmal richtig was aus und gerade bei einem E-Bike ist es super sinnvoll. Also ich finde, da ist wirklich das Geld gut investiert, sich eine größere Scheibe oder ja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht genau, ob die meisten Bremsen mit einer größeren Scheibe kompatibel sind, ob es da überall Adapter gibt, aber ja, da sollte man auf alle Fälle mal checken, weil große Scheibe macht extrem viel Sinn auf dem E-Bike.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch, also nicht nur Größe, sondern auch Dicke, ne? Also bei, wo du es gerade ansprichst, THP, die haben ja dickere Scheiben wie die meisten anderen Hersteller, 2,3 mm dick und das verarbeitet halt die Hitze viel, viel besser. Und das ist auch der Weg, wie ich damals zu THP gekommen bin. Ich wollte nämlich die Bremsen eigentlich gar nicht fahren, weil für mich war das irgendwie, keine Ahnung, ich hatte zu der Marke gar keinen Bezug und wollte es nicht. Und dann haben die mir einfach mal eine Bremse geschickt, ich soll die testen. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, dann hör jetzt einfach nicht hin. Und dann bin ich in Brixen da die Plose runter mit Fotorucksack, allem drum und dran. Und dann wiege ich schon viel mit dem E-Bike und Fotorucksack und so. Und es war dann die einzige Bremse, die auf der langen Abfahrt kein Fading zeigte. Und dann war ich überzeugt. So, das ist ein Anker.
Ja, voll. Ja. Und das macht so viel, das gibt dir so viel Sicherheit. Ich finde, es gibt dir wenig so viel Sicherheit wie eine vernünftig funktionierende Bremse. Weil sobald es halt so ein bisschen, sobald du ein bisschen Fading hast und der Druckpunkt bei mir nicht mehr genau da ist, wo ich ihn haben möchte, fahre ich so ein bisschen unsicher. Und dann weißt du immer nicht, ist er in der nächsten Kurve da, passt es, wie muss ich, und von daher, das ist wirklich, ich finde, das ist so das Teil, was mir am meisten Sicherheit gibt. Und am meisten
Selbstvertrauen auf dem Bike. Bist du schon mal die neue SRAM Maven gefahren, heißt sie, glaube ich?
Ich bin die mal gefahren, aber ich kann da keine wirkliche Aussage zu treffen.
Also das ist, als würde dir einer einen Stock in die Speichen stecken. Das ist wirklich, wirklich, das ist so krass, dass ein Kollege von mir fährt die und hat mich dann fahren lassen und ich finde es ein bisschen zu wild und er sagt, ihm ist es auch ein Hauch zu wild und er wird gern kleinere Scheiben drauf machen, aber bei der kannst du nicht die kleinen Scheiben drauf machen, die er gern drauf haben möchte, weil die kannst du nicht so weit runter skalieren sozusagen. Ich weiß jetzt die Maße nicht, was passt und was nicht passt, aber das ist schon auch wild, ne? Wenn eine Bremse so stark ist, dass du als Fahrer freiwillig kleinere Scheiben fahren willst.
Ja, das ist wirklich krass.
Ja, wild.
Wahnsinn,
ey. Naja.
Pass auf, ey.
Hast du schon,
Ich habe Gedanken gemacht und zwar.
Ah, verrückt.
Möchte ich mal ein bisschen was mit dir ausprobieren. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, und zwar Entweder-Oder-Fragen. Und zwar möchte ich dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen.
Noch besser, Tobi.
Noch besser. Und es geht jetzt darum, wirklich super schnell zu antworten. Also wirklich so, das Erste, was dir in den Kopf kommt, sagst du. Und dann sind wir ja auch relativ schnell durch. Und dann sprechen wir nachher so ein bisschen darüber, was du denn geantwortet hast.
Aber ich kann auch sagen, was ich rausgelöscht haben will, ne?
Mhm, auf alle Fälle.
Ja.
Ich habe hier 14 Fragen, also nichts Großes, aber das ist mal so ein Beginn. Ich würde es gerne öfters mal mit dir machen und lass mir da noch ein paar Fragen einfallen. Aber jetzt starten wir erstmal mit den ersten 14 Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit?
Leg los. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommen mag.
Ja. Ein Jahr oder ohne Handy oder ein Jahr ohne Klo?
Dann ohne Handy.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
100% Textnachricht.
Bierbauch oder Sixpack?
Alter, Sixpack natürlich. Sixpack.
Bunte Haare oder Glatze?
Ist das jetzt Wunschkonzert oder was Realität ist? Weil ich bin mehr so bei Glatze.
Ja, was du halt lieber hättest.
Ja, ein paar Haare wären schon besser. Da hat man mehr Möglichkeiten, was zu machen. Ne? Dann kannst du die Glatze auch machen. Ja.
Rasiert oder Wildwuchs?
Ohne rum, immer es zu intim. Piep!
Geld oder Berühmtheit?
Ja, Kohle, Alter, Kohle. Ich bin Kapitalist.
Bio oder E-Bike?
Boah, ja, mittlerweile eh.
Alu oder Carbon?
Ein schönes Alurad finde ich richtig geil. Also ich sag einfach mal Alu.
Klick oder Flat?
Klick.
Barfuß oder Adiletten?
Dann lieber barfuß.
Snickers oder Mars?
Oh, Snickers.
Burger oder Tacos?
Burger.
James Blunt oder Beatsticks?
Muss ich da was nehmen? Dann Beatsticks.
Okay, sehr gut.
Aber das war's schon.
Das war's schon.
Okay, ich dachte, es wird noch viel wilder und intimer und so.
Nee, beim alles nächsten gut. Mal, mein Freund. Ich wollte dich
jetzt... Ja, dann nächstes Mal stelle ich dir dann vielleicht welche mal sehen. Hast du denn schon, wir gehen auf Weihnachten zu, hast du schon Weihnachtsgeschenke?
Jein.
Jein?
teilweise.
Ich hätte da was für dich, Tobi, ich hätte da was für dich.
Was ja. denn?
Ich habe, hast du bei mir bestimmt schon mal gesehen, ich habe so einige alte Fotoapparate und ich habe mal spaßeshalber da Lampen draus gebaut. So aus alten Fotoapparaten, Filmkameras habe ich Lampen gebaut und dann okay. So im Freundeskreis ein paar verschenkt, die fanden das alle geil. Und dann habe ich tatsächlich mal zwei, drei im Netz über Etsy verkauft. Kennst du Etsy?
Ja, klar.
Ja, das ist ja so eine eigentlich so ein Portal, wo man so selbstgemachtes Handwerksgedöns verkaufen kann. Ist ja, mittlerweile
da kaufen
so ein
wir relativ
so einem,
viel, das ist ganz cool.
Echt? Ja, ja, aber mittlerweile sind ja auch viele kommerzielle, ne? Also so war das eigentlich früher nicht gedacht. Aber egal. Ja. Und jetzt habe ich so einen kleinen, ich habe jetzt alle Kamera, weil wir haben jetzt so eine riesen Aufräumaktion jetzt gestartet am Wochenende. Und dann fiel mir so diese riesen Kiste mit diesen Kameras wieder in die Hand. Und ich habe gesagt, jetzt ziehst du durch. Und jetzt habe ich heute und gestern habe ich, ich glaube, 8 Kameras zu Lampen verwandelt. Richtig geil. Und nur mit Stuff, der hier rumliegt, also richtig Upcycling. Ich habe nichts gekauft im Baumarkt, außer vielleicht mal einen Stecker oder so oder einen Schalter. Und die sind jetzt wieder bei Etsy. Ja, kannst du, okay. Also dir würde ich einen Freundschaftspreis machen. Vielleicht lasse ich hier auch noch einen Dennis20 als Code hier für unsere Hörer. Wer Bock hat auf so eine geile Lampe, ich werde das, ja, ich schreibe das in die Shownotes, schreibt man ja so schön, ne?
Aber das ist doch wirklich ganz cool. Ich habe den noch nicht bei dir gesehen, weil dann hätte ich wahrscheinlich schon eine, weil du weißt, ich kaufe dir sehr, sehr gerne Sachen nach. Also unser bei uns im Haus stehen einige Sachen rum, die ich bei dir schon gesehen habe. Weil ich finde immer tatsächlich, muss man jetzt sagen, du hast einen sehr, sehr guten Geschmack, ob du oder deine Frau, sei dahingestellt. Aber ich glaube tatsächlich ihr beide. Und ja, also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie scheiße ausschauen. Ich bin gespannt, aber gesehen habe ich die noch nicht. Wo hast denn die stehen?
Echt, doch, safe hast du sie gesehen. Eine steht hier im Büro, 2 stehen drüben. Dann sind okay. Sie vielleicht doch nicht so geil, wenn du sie nicht wahrgenommen hast. ich leg dir eine zurück, ja.
Ja, können wir so machen. Cool. Das, ja. Sowas finde ich schön, ja. Und ja, ist doch cool. Ja, pack wirklich mal in die Shownotes, vielleicht braucht da jemand noch was.
Mach ich, packe ich auf Instagram auch.
Ja,
und
das ist doch schönes Geschenk, ja.
Ja, ist echt ganz cool, auf jeden Fall. Und extrem nachhaltig. Und ist halt kein China-Müll. Sind wirklich alte Vintage-Raritäten-Kameras. Also teilweise tat es mir wirklich ein bisschen leid, man muss sie ja zerstören, um seine Lampe reinzubauen.
Ist kein China-Müll, also bei den Kameras ist vor allem Japan-Müll halt, oder?
Ja, genau. Naja, es tut einem dann schon so ein bisschen leid. Aber andererseits, kein Mensch fotografiert mehr mit den Dingern. Teilweise gibt es auch keine Filme mehr für die. Und ich stelle sie mir auch nicht mehr in die Vitrine oder ins Regal und deswegen habe ich jetzt durchgezogen und habe das gemacht. Mhm. Du wirst cool. Es sehen.
Ja.
Und ich habe noch was mitgebracht. Ich habe noch mehr Weihnachtsgeschenke nämlich. Wir haben wieder eine Verlosung am Start.
Okay.
Ja, mega. Und zwar habe ich ja so ein kleines Partnership mit Rocket Ride Coffee. Die machen richtig leckeren Kaffee, hast du auch schon bei mir getrunken. Kennst du auch sicherlich schon.
Genau, habe ich schon mehrfach getrunken und da habe ich schon öfters kommentiert, wenn du wieder im Influencen bist für die.
Ja, genau, genau. Weil die machen echt guten Kaffee. Also ich kriege da eine schöne Crema mit hin und der ist auch so für Sportler ein bisschen optimiert, säureärmer. Also da kannst du auch 12 von trinken, nicht nur 10 am Tag. Und mit den Jungs habe ich heute ganz spontan, haben wir gesagt, wir hauen 10 Kilo Kaffee raus. Also 10 mal 1 Kilo und wir machen eine Verlosung. Wieder bei uns über Instagram, würde ich sagen. Okay. Muss jemand markieren, was? Mit wem er gerne den Kaffee trinken will, oder? Und okay. Die Seite von Rocket Ride müssten sie natürlich auch liken, dass die Jungs auch was davon haben. Sonst macht das ja alles keinen Sinn.
Das hört sich doch gut an, ja. Also ich mag den wirklich. Zumindest das, was du mir da kredenzt hast. Also von daher lohnt sich da mal mitzumachen. Es ist wirklich ja cool.
Ja, also sind Bohnen, ne? Wer jetzt nur eine Filtermaschine hat, ohne Mühle, der ist raus. Ja, ein Kilo Bohnen.
ja, cool. Mega gut.
Ja,
hast du schon. Ja, siehst du, das so langsam, ne? So langsam nimmt das hier Einzug, dass wir hier immer wieder was verlosen. Finde ich gut. Macht, das
ist Wahnsinn.
Macht Spaß, ja. Finde ich echt, echt gut. Diesmal darf ich da auch mitmachen eigentlich?
Ja, kannst du auch mitmachen. Ja, muss okay. Halt jemanden markieren, mit dem du gern Kaffee trinkst. Und ja. Du hast ja nicht so viele Freunde. Aber vielleicht findest du einen.
Ja, aber nur weil ich wenig Freunde habe, heißt das ja nicht, dass ich mir nicht vorstellen könnte, mit anderen Leuten befreundet zu werden durch diesen Kaffee. Also vielleicht ist das ja, vielleicht ist das der erste Anstoß.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Der den Stein unbedingt. Zum Rollen bringt.
Sonst markiere mich einfach.
Ja, wäre jetzt auch mein Plan gewesen tatsächlich. Genau.
Sauber.
Ja, sehr schön. Jetzt habe ich noch eine, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es eine gute oder eine schlechte Geschichte wird.
Alright.
Ich habe doch von den Enten erzählt, ne?
Flip und Flop.
Flip und Flop. Und es könnte sein, dass wir demnächst nur noch Flip haben.
Oh nein.
Ja.
Der andere ist die Weihnachtsgans, oder was?
Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Also man muss sagen, ich habe die letzten Tage ein bisschen aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, dass dass Flop wirklich mit seinem Leben spielt.
Oha.
Und zwar, ich habe rausgeguckt und du weißt ja, wir haben zwei Hunde und die kommen eigentlich super gut klar. Aber mit welchem von beiden Hunden würdest du jetzt dich nicht anlegen?
Ja, safe mit Paula.
Richtig. Das hat Flop noch nicht verstanden. Weil Flop läuft die ganze Zeit hinter Paula her und Paula ist ein Hund, die ist total lieb, sie kann es nur nicht so zeigen. Und
ja, genau.
Er läuft die ganze Zeit hinterher und versucht, ihr in den Schwanz zu beißen. Und ich muss sagen, ich glaube, also entweder gibt es zu Weihnachten Entenbraten.
Flop-Ragout.
Oder Hundebraten. Also eins von beiden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht.
Ja, sauber. Aber also bei Ente lad mich ein. Aber den Hund könnte alleine essen.
Du, ey, bei den nächsten Grillkursen, da mogel ich das einfach unten drunter, das merkt keiner.
Nee, ja. Merkt auch keiner. Das gab doch auch mal Pferdelasagne hier im Edeka zu kaufen, hat auch keiner gemerkt.
Ja.
Ja.
Also ich bin mal gespannt, nein, ich glaube tatsächlich, dass die, ich habe jetzt Paula zweimal quieken hören, nachdem sie die Ente am Schwanz hängen hatte und danach musste Flop auf alle Fälle relativ schnell wegflattern. Also ich glaube, dass es da doch eine gewisse Lernkurve gibt.
Ja, hoffentlich.
Und, will ich wohl auch hoffen. Also das wäre sehr, sehr schade, aber ja, krass. Das habe ich auch nicht gedacht, dass so eine kleine Laufente sich dann mit so einem großen Hund anlegt. Aber gut, ich sag mal so, Eier sind vorhanden.
Eier sind, ja, so oder so, ne? Legen die auch Eier, ne? Nehme ich an.
Ja, genau. Ja, ja.
Sauber.
Sehr gut, ey. Dann habe ich aber tatsächlich jetzt noch eine letzte Sache. Und zwar, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung hier von Big Green Egg und die hatten so 50 Jahre Big Green Egg. Die hatten mich eingeladen, da bei so einem Abendessen dabei zu sein. Und dann haben wir auch dort im Stilraum in Bamberg wieder klar gemacht, die nächsten Termine für meine Grillkurse. Und zwar gibt es im Januar und Februar drei neue Grillkurse von mir. Beziehungsweise Kochkurse. Also wer Bock hat, einfach mal bei mir auf die Instagram, auf die Website schauen und letztes Mal haben relativ viele gesagt, sie wären gerne gekommen, hatten aber keine Zeit. Also es gibt wieder neue Kurse, zweimal Big Rake Masterclass, einmal ein O für Wintergrillen. Checkt mal vorbei, würde mich freuen, euch da zu sehen.
Ich hab Bock, da checke ich vielleicht ein.
Ja, das wäre doch.
Bei dir zu Hause oder wo machst du das?
Nee, tatsächlich in Bamberg im Stilraum. Und da, wo ich das letzte Mal auch was gemacht habe. Und ja, bei mir zu Hause gibt es dann erst im Sommer wieder was, wenn der Garten grün ist und man da sich wieder bedienen kann.
Ja, spitze. Cool.
Na. Mega gut, ey. In diesem
Jetzt
Sinne.
Jetzt genug Werbung in eigener Sache, ne?
Richtig.
hören wir uns bald wieder.
Definitiv. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Restabend. Und
ja,
wir
sehen uns
auf alle Fälle bald wieder. Euch da draußen, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald.
Genau. Tschüss. Und eine Sache noch, wenn euch dieser Podcast gefällt, ne, mal hier auf Like drücken, 5 Sterne, mal kommentieren. Das hilft uns, das Ding im Algorithmus auch nochmal nach oben zu boosten. Wollte ich nur mal gesagt haben, kostet nichts, tut nicht weh. Und so als Weihnachtsgeschenk für uns.
Genau. Und das Coole ist, dann wird es halt mehr Leuten angezeigt. Also das wäre halt ganz cool, weil ja, das hilft uns auf alle Fälle. Kommentiert, also bei Spotify kann man, glaube ich, sogar kommentieren, ne?
Ja.
Mittlerweile schreibt was Schönes dazu, gibt 5 Sterne und aktiviert die Glocke und alles, alles, was man so machen muss.
Genau.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank,
süßer,
bis bald.
Süßer, tschüss. Die Glocken nie klingen. Tschüss, ciao.